Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Wie wird in der katholischen Kirche diskutiert? Wie wird gestritten? Wie wird entschieden? Darüber spreche ich heute mit zwei Diskursexperten. Der eine ist Christian Geier, Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er hat kürzlich die Plenarversammlung des Synodalen Weges als Schwatzbude bezeichnet. Guten Tag, Herr Geier.
Guten Morgen.
Und sein Gegenüber ist Norbert Bauer. Er leitet die Kölner Karl-Rahner-Akademie. Das ist ein Forum für theologische, politische und kulturelle Diskussionen. Guten Tag, Herr Bauer.
Guten Tag.
Herr Geier, worüber lohnt es sich, in der katholischen Kirche zu streiten?
Naja, es ist in jedem Fall sehr gehaltvoll zu lernen, wie verschiedene theologische Richtungen ihre Standpunkte begründen. Und aus der Sonderwelt, die von außen gesehen das Theologische so darstellt, ein bisschen heraustreten zu können, zu sehen, ach, hier sind Verbindungen zu meinem Leben, hier sind Verbindungen zur Politik, zur Kultur feststellbar. Und das fällt ja dann doch immer ab, wenn man den ganzen Diskurs der Befindlichkeit mal hinter sich lässt, der nach meinem Eindruck doch im Moment sehr dominiert, dass man sich unglaublich schnell von Protagonisten bei links wie rechts auf den Schlips getreten fühlt und die Augenhöhe anmahnt und den Respekt anmahnt in jedem dritten Satz. Und umgekehrt diese beim Synodalen Weg in Frankfurt neulich zu beobachten, geradezu kindliche Freude, wenn sich Wohlgefühl verbreitet, wenn Harmonie aufkommt, dass man das nochmal extra alles betont und sich darüber freut, wie gut es jetzt gerade zugeht. Da denkt man sich, mein Gott, aus welchen kargen Höhen fällt man hier herunter? Was ist die Gegenwelt? Wenn das schon Grund zum Feiern ist, dass man sich ordentlich miteinander unterhält.
Sie haben auch Geschichte studiert. Warum bezeichnen Sie eine Versammlung wie die in Frankfurt auf dem Synodalen Weg als Schwatzbude? Das klingt ja schwer nach der Quasselbude, mit der die Weimarer Republik, mit der damals das Parlament verhöhnt worden ist.
Nein, ich habe die in dem Text, auf den Sie anspielen, das Risiko beschrieben. Das Risiko, dass am Ende dieses synodalen Wegs gar keine verbindlichen Beschlüsse stehen. Und das liegt ja in der Natur, in der Verfasstheit dieser Einrichtung, dass in der Tat viele Dinge eben nur von Rom absegnbar sind und deswegen die Protagonisten selber diesen Vorbehalt äußern. Tja, wir wissen nicht, ob wir euch am Ende da irgendwas Verbindliches verkaufen können. Und in dem Kontext habe ich mir erlaubt, diese flapsige Bemerkung vom Risiko der Schwatzbude bringen, die dann aber auch noch diskursive Wirksamkeit entfalten könnte. In dem Sinne, dass natürlich alles, was mathematisch wird, egal in welchem Verbindlichkeitsstatus, schon eine eigene Wirklichkeit darstellt. Man muss sich dann auf Gesagtes beziehen. Später die Rezeption kommt an dem in Frankfurt beim Synodalen Weg Gesagten nicht vorbei. Insofern ist ein Schwätzchen zu halten auch nie folgenlos.
Herr Bauer, Sie organisieren hauptberuflich Debatten. Mit welchem Ziel?
Wenn ich das Ziel benennen würde, wäre Irritationen zu erzeugen. Ich würde gerne bei uns in der Akademie, eine katholische Akademie, Menschen auf dem Podium begegnen lassen, die in der Lage sind, sich von der Position des anderen irritieren zu lassen. Wir wollen keinen Schlagabtausch, wir wollen erzielen, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Und das gelingt nur, wenn Irritation machbar ist. Aber das gelingt nicht so häufig, denn wir haben oft Schwierigkeiten, die Positionen zu besetzen. Also ich sage mal ganz offen, wenn wir die normale katholische Position, wie sie im Katechismus formuliert ist, einladen, bekommen wir häufig Absagen.
Warum ist das so?
Das ist Spekulation. Aber es ist ja schon so, dass wir auch in der katholischen Welt in manchen Blasen leben. Und die Karl-Rahner-Akademie hat den Ruf, einen gewissen liberalen Status zu haben. Wir sind ja nach Karl-Rahner benannt, der das Konzil auch nach dem Konzil noch gut fand. Und dann haben manche Menschen wahrscheinlich Sorgen, sie würden bei uns nicht fair behandelt. Das ist aber nicht der Fall. Also wir haben wunderbare Diskussionen gehabt, auch konträre, wo die Fairness immer im Vordergrund stand.
Herr Geier hat vorhin von Befindlichkeiten gesprochen. Ist es Ihr Eindruck auch, dass da auf dem Podium hauptsächlich Befindlichkeiten verhandelt werden oder geht es da um was anderes?
Es soll um Argumente gehen. Befindlichkeiten sind auch immer im Spiel. Aber ich erinnere an eine Diskussion bei uns im Haus zwischen Professor Menke und Professor Stried, die im Vorfeld durch Bücher heftig miteinander gestritten haben. Und dann hatten sie die Gelegenheit, bei uns im Haus miteinander auf der Bühne zu diskutieren. Und da waren Argumente im Vordergrund. Natürlich auch Befindlichkeiten, aber das ist ja nicht schlimm.
Herr Geier, welche Befindlichkeiten meinen Sie denn?
Naja, ich meine, um ein ganz konkretes Beispiel zu geben, im Eifer des Getümmels dieser Unterredung des synodalen Wegs und des Austauschs von Argumenten hört man dann den Aufschrei, um Gottes Willen, hier hat jemand einen Häresieverdacht geäußert. Also dass tatsächlich eine Position verdächtigt wurde, nicht die orthodoxe Lehre wiederzugeben. Ich frage mich, was ist daran schlimm?
Aber ist doch auffällig, wenn der Häresieverdacht gegenüber einem Papst geäußert wird. Denn das ist ja,
ja, das
Moment
ist schon
der
was
Fall.
Anderes. Ich beziehe mich jetzt hier auf diese deutschen Verhältnisse. In diesen deutschen Verhältnissen, beispielsweise auch jetzt gerade 10 Tage her, wurde der erhobene Verdacht, ist schon wieder viel zu moralisch. Also die Feststellung, dass hier protestantische Züge der Verfasstheit von Gremien etc., aber auch von Lehraussagen im Spiel seien, ein Aufschrei folgte. Wie kann man das denn tun? Wie kann man den synodalen Weg protestantisch beschimpfen und den Protestantismus damit gleich mit beschimpfen? Ich habe mich gefragt, ja, es ist doch erkenntnisfördernd, wenn es ohne Diffamierung abgeht, was in dem Kontext tatsächlich geschehen war, sondern nur als analytische Vokabel man das nimmt, dann kann doch die Feststellung, die Ansicht, dass bestimmte Verfasstheiten eher evangelisch-reformatorischer Art sind, denn traditionell katholischer Art sind, dann kann das doch Erkenntnisse freisetzen, dann kann das Diskussionen fördern nach dem Motto, ist das so, ist das nicht so, was ist denn nun genuin protestantisch, was ist genuin katholisch? Das heißt, da gleich zu reagieren, wie es hier geschehen war, moralisch zu reagieren und zu sagen, mein Gott, das ist doch eine Beschimpfung, das finde ich leider symptomatisch. Man kommt überhaupt nicht dazu, theologische Argumente in der Tiefe zum Zuge kommen zu lassen, weil man gleich die Befindlichkeit sprechen lässt. Gleich ist irgendjemand wieder beleidigt, gleich heißt es, nicht sowas sagen.
Das hatte der Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki gesagt, dass ihn das eben an eine protestantische Versammlung erinnert. Und das klang ja nicht so, als sei das rein unterscheidend gemeint, sondern es klang etwas vorwurfsvoll oder abwertend. Herr Bauer, wie haben Sie das verstanden?
Also ich habe tatsächlich gebannt vor meinem Rechner im Wohnzimmer gesessen und habe den Livestream gesehen von der synodalen Versammlung und habe das erstmal als faire Veranstaltung wahrgenommen. Der Herr Decker in der FAZ hat ja auch geschrieben, es war eine faire und freimütige Veranstaltung. Und das Besondere daran war ja, dass jeder aufstehen konnte und freimütig Argumente vortragen. Es wurden auch emotionale Statements losgelassen. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, Herr Geier. Aber es wurden auch viele Argumente vorgetragen. Und das ist jetzt erstmal ungewöhnlich für den katholischen Kontext, dass jeder sein Argument vortragen kann und dass über Argumente gestritten wird und nicht das Amt automatisch benennt, worüber diskutiert werden kann, worüber nicht. Ich glaube, das war das Besondere, was in Frankfurt geschehen ist.
Nur Frau Florins Frage nochmal aufzugreifen. Was ist am Protestantismusvorwurf verwerflich, was nicht? Und warum, meine ich, es sei in dem Kontext, wie er gefallen ist, erkenntnisfördernd gewesen? Nehmen wir diese doch zentral verhandelte Frage des Amtes, also des theologischen Amtes. Dann ist es ja in der Tat so, dass im hergebrachten Katholizismus eine Sakralstruktur ausschlaggebend ist. Dem Vernehmen nach ist das jetzt auch in dem neuen Schreiben von Papst Franziskus nochmal festgeschrieben, dass eben das geweihte Priestertum in den Weihefunktionen nicht delegierbar ist. Also da wird nichts geschliffen, sondern da wird eher was bekräftigt. Die Weihestruktur ist nicht delegierbar. Das ist aber genau den Unterschied, den Martin Luther machte, als er sich leidenschaftlich und mit guten, nachvollziehbaren theologischen Gründen gegen diese Weihestruktur wandte und sagte, jeder Christ ist sich selbst Papst und Kirche. Jeder Christ ist sich selbst Papst und Kirche und jeder kann es beurteilen. Da sind wir doch genau bei dem, was auch das Anliegen, jedenfalls ein Grundanliegen des synodalen Wegs, wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist. Und da sind wir in dem Punkt jedenfalls bei der Ämterfrage und bei einer möglichen Veränderung des Amtes in der Kirche doch sehr viel näher beim Protestantismus als beim hergebrachten Katholizismus. Und das kann man ja analytisch einfach beschreiben.
Wer bestimmt denn, was katholisch ist?
Naja,
es geht ja beim synodalen Weg, wenn ich es richtig verstehe, darum, etwas zu verändern, ja, aber katholisch zu bleiben dabei.
Ja, aber doch eben auch, das ist ja das Singuläre, wenn ich es recht sehe, beim synodalen Weg, Optionen auszuloten, das auch zu sehen. Also man wirft einen Stein ins Wasser und sieht, welche Kreise zieht er. Bei welchen Optionen sieht man, das geht gar nicht, das sind Sackgassen. Aber welche Optionen können tatsächlich auch zu einem reformierten Verständnis führen? Insofern würde ich sagen, das ist sehr vielschichtig. Wer bestimmt, was katholisch ist, es ist nicht monolithisch.
Wie deuten Sie jetzt den Rücktritt, oder ein Rücktritt ist es ja nicht, aber die nicht mehr Kandidatur des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz? Sehen Sie da einen Zusammenhang zum synodalen Weg, Herr Bauer?
Ich kann den erstmal nicht erkennen. Ich war erstaunt, dass ein Mann, ein katholischer Priester mit 66 Jahren, sagt, er wäre zu alt für dieses Amt. Im Moment sind ja viele Spekulationen im Raum. Tatsächlich war da eine Menge Druck im Raum. Ich habe aber den Kardinal Marx immer so wahrgenommen, als wäre er in der Lage, Druck zu ertragen. Ich will jetzt da nicht spekulieren.
Herr Geier?
Ja, keine Ahnung, möchte ich sagen. Oder um Ihre im Vorgespräch geäußerte Ansicht zu wiederholen. Man glaubt erstmal einem Bischof, wenn er sagt, ich fühle mich zu alt, jedenfalls nach Ablauf der nächsten Amtszeit, und trete deshalb zurück. Naja, es wird Hintergründe geben, aber da zu spekulieren jetzt ist im Kaffeesatz lesen. Wahrscheinlich wird man später das ein oder andere genauere hören.
Ja, wo sehen Sie denn die Probleme in der innerkatholischen Streitkultur? Es ist ja offenbar schwierig, schwer möglich, wirklich miteinander zu sprechen, miteinander zu diskutieren, Argumente gegeneinander zu stellen und auch vielleicht mal mit der Hoffnung, dass das bessere Argument siegt. Wo sind die Probleme?
Ich denke, ein Problem sehe ich in der ständigen Abwertung, die der Position gegenübergetreten wird. Es gab einen Moment im Synodalen, in der Versammlung in Frankfurt, den fand ich sehr beeindruckend. Das Papier zum Thema Sexualität wurde vorgestellt. Und es wurde klar benannt, es konnte im Vorfeld kein Konsens erreicht werden. Und der Bischof Betzing von Limburg und Frau Mock haben die Position vorgestellt und haben gesagt, wir können nur den Dissens wiedergeben. Eine Mehrheit und eine Minderheitenposition haben die ganz klar und neutral benannt. Daraufhin stand Weihbischof Schwaderlapp auf, der auch in dem Forum war, und sagte und hat sich bedankt dafür, dass die Unterschiede erstmal so deutlich und klar benannt werden, ohne Abwertung. Und ich glaube, das ist erstmal ein wichtiger Punkt, dass das wieder gelingt, miteinander ins Gespräch zu kommen, ohne dem anderen zu unterstellen, er wäre nicht katholisch.
Ja, ich kann ja Ihre Frage eigentlich nur als als Bürger beantworten, der ich mit der gesamten kirchlichen Gremienwelt eigentlich überhaupt keine Verbindung habe, sondern eben als journalistischer Beobachter und eben Bürger Anteil nehme. Und da fällt mir eben doch auf, dass ich gelegentlich denke, wenn also über diese ganzen innerkirchlichen Dinge da in extenso, in der Öffentlichkeit gesprochen wird, auch durchaus so nach Scoop-Art journalistisch befördert, nach dem Motto, was steht denn jetzt drin im neuen Papstschreiben? Ja, stehen die Viri Probati drinne oder nicht? Und das scheint dann plötzlich die einzige Frage zu sein, vor der man diesem Schreiben Relevanz beimisst. Und das wirkt skurril auf mich.
Sie haben außen ja jetzt die Chance, eine andere Frage zu formulieren. Also was wäre die Frage, die Ihrer Ansicht nach jetzt dran ist?
Naja, also wenn man sich durcharbeitet durch diese Skurrilitäten der innerkirchlichen Nabelschau, die in extenso öffentlich gemacht werden, dann finde ich interessant, sich mit den Grundlagen des Christentums theologischer Art zu befassen, und lerne immer gerne dazu, wenn wirklich genuin theologische Argumente aus den Kirchenmauern herausdringen, in die Öffentlichkeit es schaffen, dass man also zum Beispiel, ich habe das ja auch in dem besagten Text mal versucht, Option, als Wunsch zu formulieren. Ich wüsste gerne, wie das apostolische Glaubensbekenntnis, also das Credo, klassische Lehrtext der Kirche zu verstehen ist. Wenn da von der Auferstehung der Toten die Rede ist, vom jüngsten Gericht, was alles nicht revidiert ist, das sind Texte, die seit Jahrhunderten gesprochen werden und heute, wie ist das zu verstehen? Wenn ich dann gleichzeitig lese, die Mehrzahl jedenfalls der Katholiken glaubt das sowieso nicht, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht, dann denke ich mir, mein Gott, da scheint doch ein Bedarf zu sein von der kirchlichen Seite, hier ein bisschen nachzufassen und zu sagen und sich zu fragen, ja, warum schwindet offensichtlich der Glaube in säkularen Zeiten auch bei solchen substanziellen theologischen Fragen? Dazu ist dann aber oft nur Fehlanzeige zu hören. Man unterhält sich lieber über Gremienfragen, über Ämterfragen.
Das ist ja eine klassische Kritik. Zu wenig Glauben, zu wenig Gespräche, Nachdenken über den Glauben, zu viel Reden über die Strukturen. Wie sehen Sie das Verhältnis Glauben-Strukturen, Herr Bauer?
Als Akademieleiter kann ich sagen, dass die Veranstaltungen, die wir zu den klassischen theologischen Fragestellungen anbieten, wie zum Beispiel, wir hatten jetzt einen Vortrag zur Offenbarung, werden stark nachgefragt. Da kommen 100 Menschen und wollen hören, was ein Dogmatikprofessor heute zum Begriff der Offenbarung sagt. Natürlich werden auch die Veranstaltungen sehr stark besucht, wo es um die Strukturfragen geht. Ich denke, man darf das nicht gegeneinander ausspielen. Mein Eindruck ist, dass solange manche Dinge nicht geklärt sind, das sind Stoppschilder für viele Menschen, überhaupt diese Glaubensfragen noch anzugehen. Aber die gegeneinander auszuspielen, ist kein guter Weg.
Ja, es ist vielleicht auch eine gewisse Verzerrung in meiner Wahrnehmung, die sich der öffentlichen Darstellung verdankt. Also das ist vielleicht eine Rückfrage an die eigene Zunft. Es gibt ja regelrechte eigene Kirchenjournalisten, die also nur zuständig sind für diese kirchliche Berichterstattung. Und vielleicht müsste man da mal anfragen, inwieweit solche Fragen nach Gremien und Ämtern zu viel Dominanz haben. Also Sie haben die Freiheit, in Ihrer Akademie so einen Vortrag über die Offenbarung anzubieten und sagen, da kommen tatsächlich 100. In der öffentlichen Berichterstattung werden Offenbarungsfragen eher nicht behandelt. Ist auch wiederum nachvollziehbar, ist ja ganz klar.
Würden Sie denn sagen, Herr Geier, mit der Institution ist eigentlich alles gut so, wie es ist? Da muss man gar nicht drüber sprechen, da muss sich gar nichts verändern?
Nein, um Gottes Willen. Das wäre völlig ahistorisch, so zu denken. Und ist nur die Frage, ob das eine tun, das andere nicht lassen. Also die Diskussion um die von Ihnen genannten Fragen scheint nötig, aber wenn das gleichzeitig bedeutet, dass man sich über Fragen der Lehre, der Dogmatik, der Offenbarung überhaupt nicht mehr unterhält, jedenfalls öffentlich wahrnehmbar nicht unterhält. Das ist ja der Punkt hier, öffentlich wahrnehmbar. Dann scheint mir das eine Schieflage zu sein, in der Tat.
Ich würde gerne noch sagen,
dasselbe übrigens, wenn ich das sagen darf, dasselbe fällt ja bei der Wahrnehmung des Islam auf. Also wenn man sieht, die öffentliche Wahrnehmung anderer Religionen, nehmen wir eben den Islam, ist auch völlig politisiert. Also der Islam fällt nur noch ins allgemeine öffentliche Bewusstsein durch die Frage Gewalt, Nicht-Gewalt. Ja, wo ist Gewalt, wo ist Nicht-Gewalt? Das ist ja, man geht raus aus dieser Information, ohne auch nur das Geringste über den Islam selbst gelernt zu haben. Und diese Verengung, diese Berichterstattung und Diskussion nach Art einer politischen, parlamentarischen kleinen Anfragediskussion. Das ist alles, was ich sagen will. Die scheint mir eine Verengung zu sein und scheint mir das Wesentliche der jeweiligen Religion, durchaus nicht nur des Christentums, eben auch des Islam und anderer Religionen, zu kurz kommen zu lassen.
Ich würde noch gerne betonen, dass die Strukturfragen sind auch immer theologische Fragen. Die Fragen, ob Frauen in der katholischen Kirche Zugang zum Priesteramt haben, ist eine theologische Frage, ist nicht nur eine Befindlichkeitsfrage. Von daher will ich schon das stark machen, dass das auch in den Akademien und auch in der Öffentlichkeit diskutiert werden muss, als theologische Frage.
Ganz klar.
Ja. Wir können jetzt diese ganz großen theologischen Fragen nicht mehr beantworten in den letzten 2 Minuten, aber eine Frage noch an Sie beide mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wozu braucht es diese katholische Kirche überhaupt, Herr Geier?
Oh, Gottes Willen. Was sage ich da? Ich meine, Martin Luther ging es ganz wesentlich und ausschließlich immer um die Frage des Heils.
Herr Bauer, ich muss jetzt unterbrechen.
Die katholische Kirche braucht es, oder die Kirchen braucht es, die Christen braucht es, um einen Eindruck davon zu gewinnen, dass die Welt nicht alles ist.
Ja, das waren jetzt zwei sehr kurze Antworten. Einmal das Heil, einmal die Welt ist nicht alles. Ich hoffe, wir haben hier vorgemacht, wie katholische Streitkultur auch gehen könnte. Respektvolle Konfrontation, Glauben, Struktur. Und in ungefähr 2 Stunden wird dann auch bekannt, was Papst Franziskus tatsächlich geschrieben hat. Ob die ominösen, gestandenen Männer nun drinstehen oder ob sie eben nicht drinstehen. Das war die Sendung Tag für Tag für heute. Ich danke dem FAZ-Journalisten Christian Geier und ich danke dem Leiter der Kölner Karl-Rahner-Akademie Norbert Bauer.